Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Deutschland schwitzt. Die Hitze ist eine Herausforderung, vor allem für all jene, die draußen arbeiten müssen. So wie dieser Landschaftsgärtner in Frankfurt am Main. Wie arbeitet er bei der Hitze?
Wir kriegen auch mal ein Eis. Und bei extremer Hitze, jetzt heute Mittag, alle Viertelstunde, versuchen wir uns mal eine Auszeit zu nehmen. Wird aber nachgearbeitet. Es ist nicht so, dass wir das geschenkt bekommen.
Mehr Pausen sind also eine Möglichkeit, was vorgeschrieben ist für Beschäftigte, die draußen arbeiten. Das schauen wir uns genauer an. Und wie sorgen Landwirte vor, um trotz Dürre etwas zu ernten? Das ist Wirtschaft am Mittag heute mit Sina Fröndrich. Wird Facebook künftig nicht nur das Online-Netzwerk schlechthin sein, das weiß, was wir lieben, mit wem wir befreundet sind und wo wir gerade sind, sondern wird Facebook auch noch wissen, wie viel Geld wir haben und wofür wir es ausgeben? Das US-Unternehmen hat vor kurzem angekündigt, eine eigene digitale Währung zu starten, Libra. Investoren halten viel davon. Auch der Bitcoin profitiert davon und konnte zuletzt wieder deutlich zulegen. Notenbanken und Aufseher warnen jedoch und fordern Kontrolle. Konrad Busen berichtet.
Für viele Anleger ist die Sache klar. Libra wird ein Renner. Man kann es sehen beim Aktienkurs von Facebook. Der ist seit Anfang dieses Monats um fast 20% in die Höhe gestiegen. Wenn nur ein paar hundert Millionen der weltweit 2,7 Milliarden Facebook-Nutzer ein- oder zweimal mit der geplanten neuen Währung zahlen, dann wäre das für den Konzern ein Riesengeschäft.
I believe that it should be as easy to send money to someone as it is to send a photo.
Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Geld zu versenden sollte so einfach sein, wie ein Foto zu verschicken. Facebook als Währungshüter. Daniel Saurenz, Analyst bei Feingold Research.
Es ist natürlich wichtig, dass das alles ein großes Vertrauen hat beim Kunden. Und da ist die Frage, ob Facebook da der richtige Ansprechpartner ist.
Facebook hat sich datenschutzmäßig alles andere als mit Ruhm bekleckert. Datenschutzsensible Kunden aber, sie finden sich vor allem in der alten Welt. Bei uns in Europa etwa, wo fast jeder ein klassisches Bankkonto hat, Kreditkarten. Und viele Leute eher skeptisch sind gegenüber neuen Technologien. In Afrika ist das anders, weiß Daniel Saurenz.
Ich möchte hier meinem Bekannten in Addis Abeba in Äthiopien Geld überweisen. Dann muss ich das bis jetzt teuer machen, zum Beispiel über Western Union. Dann kann ich das natürlich innerhalb dieses Facebook-Netzwerks verschicken. Und wenn man sich es anschaut, Facebook, WhatsApp, Instagram, da sind natürlich auch mehrere Generationen in diesem Facebook-Konzern vereint. Das bedeutet, ich hole da schon eine gute Nutzergruppe und Anzahl ab.
Eine Globalisierungsstory ist die Facebook-Währung Libra. Kein Wunder, dass weltweit Hüter der klassischen Währung aufgeschreckt sind. Bundesbankvorstand Joachim Würmeling sagt im Interview mit der FAZ, wir sollten verhindern, dass im Geldsystem der Wilde Westen zurückkehrt. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich BITS, sie ist so etwas wie die Weltzentralbank aller Zentralbanken, sie macht sich Sorgen um die weltweite Finanzstabilität. Mark Carney, Chef der Bank von England, sagt,
we don't want criminals and terrorists to be using this. We want to make sure that people's data is protected.
Wir wollen nicht, dass Kriminelle und Terroristen das nutzen. Wir möchten sicherstellen, dass die Daten der Menschen geschützt sind. Deshalb, so der britische Notenbankchef,
it would be so important that ourselves, the Fed, the ECB, the major central banks of the world would have direct regulatory oversight.
Es wäre wichtig für uns, dass die Bank von England, die Fed, die Europäische Zentralbank direkte regulatorische Aufsicht haben über Facebooks Währung. Machen sich die Notenbanker wirklich nur Sorgen um die Bürger? Oder sorgen sie sich, dass die Menschen das Vertrauen verlieren ins bekannte System? Sören Hettler, DZ Bank.
Banken haben eine wichtige Funktion innerhalb der Volkswirtschaft. Und natürlich, wenn Zweifel an der Stabilität des Finanzsystems aufkommen, sucht man nach Alternativen. Und theoretisch wäre dann ein vertrauenswürdiges, riesiges Unternehmen eine Möglichkeit, Geld anzulegen.
Da ist sie wieder, die Vertrauensfrage. Große Unternehmen auf der einen Seite, Länder und ihre Institutionen auf der anderen. Darum geht es gerade an den Märkten.
Die digitalen Währungen unter besonderer Beobachtung, neues Geld, neue Anlage. Und jetzt wollen wir schauen auf eine eher alte Anlage, auf das Gold, denn das ist zuletzt teurer geworden. Dorothee Holz ist unsere Börsenreporterin heute in Frankfurt am Main. Frau Holz, wohin führt der Höhenflug beim Gold heute?
Frau Fröndrich, ich würde sogar sagen, eine uralte Anlage. Ja, der Höhenflug setzt sich fort. Die Feinunze Gold ist heute bis auf 1439 Dollar gestiegen, kostet 34 Dollar mehr als gestern. Das ist der höchste Stand seit Mai 2013. Was treibt den Goldpreis? Darüber möchte ich mit Carsten Fritsch, Goldexperte bei der Commerzbank, sprechen. Herr Fritsch, das Brexit-Referendum hat die Finanzwelt schon vor 3 Jahren erschüttert. Spätestens seit Trump Präsident wurde, war klar, dass er die Welt in Handelskonflikte stürzt. Trotzdem dümpelte der Goldpreis jahrelang vor sich hin. Warum jetzt dieser rasante Anstieg?
Der Auslöser zuletzt waren Äußerungen der Notenbankchefs der EZB und der Fed, Draghi und Powell, schon in Kürze die Zinsen senken zu wollen. Das hat die Anleiherenditen stark fallen lassen, teilweise sogar in den negativen Bereich. Und in so einer Umgebung ist Gold als zinslose Anlage stark gefragt.
Aber in den USA gibt es doch noch Zinsen für 10-Jährige, etwa 2%. Das wäre doch eine Alternative.
In nominaler Rechnung stimmt das, wenn man jetzt noch die Inflationsrate davon abzieht, die da aktuell bei etwa 2% liegt, bleibt davon auch nichts übrig. Und in Laufzeiten zwischen 2 und 5 Jahren liegt die Nominalrendite in den USA unter 2%. Also auch hier haben wir es denn mit negativen Realzinsen zu tun.
Also keine Zinsen sprechen sozusagen für Gold. Interessant ist, dass die Notenbanken selbst weltweit bei Gold immens zuschlagen. Im ersten Quartal haben sie 145 Tonnen gekauft, ein Zuwachs von 70%. Was wissen die Notenbanken, was wir noch nicht wissen?
Das sind vor allem Zentralbanken von Schwellenländern, Russland, China vor allem zu nennen. Die wollen ihre Abhängigkeit vom US-Dollar reduzieren, ihr Portfolio diversifizieren, auch da der US-Dollar seit der Regierung Trump extrem sanktionsbehaftet ist, mit Risiken behaftet ist für diese Länder. Und so kommt dieses massive Kaufinteresse der Zentralbanken, dieser Zentralbanken zustande.
Gibt es noch andere Gründe? Was ich gehört habe, ist, dass auch der schwächere Dollar da eine Rolle spielen soll für die Goldnachfrage.
Gerade in den letzten paar Tagen nach den Äußerungen von Notenbankchef Powell hat der Dollar abgewertet. Davor war er über längere Zeit unerklärlich stark. Und somit hat eben diese Abwertung auch zuletzt zum Goldpreisverfall in Dollar gerechnet beigetragen.
Wenn wir diesen Goldpreis so rasant ansteigen sehen, dann sind das ja nicht einzelne Käufer, sondern wer sind denn die großen Käufer? Sind das eher Staaten, sind das eher Investoren oder tatsächlich die Notenbanken?
Was wir jetzt aktuell sehen, ist ein massiv gestiegenes Interesse der Investoren. Im spekulativen Bereich steigen die Netto-Long-Positionen, also die Wetten auf steigende Preise, rasant an. Und gerade jetzt im Juni haben wir auch massive Käufe von Gold-ETFs gesehen. Auslöser hier natürlich eben auch die Zentralbanken, die eben mit der Aussicht auf niedrigere Zinsen locken.
Gold-ETFs müssen Sie uns noch mal kurz erklären.
Das sind börsengehandelte Goldfonds, die größtenteils mit Gold physisch hinterlegt sind und ein physisches Ausgaberecht beinhalten.
Wenn Sie sagen, man wettet auf steigende Preise, wohin geht denn der Goldpreis Ihrer Meinung nach?
Kurzfristig bei der aktuellen Dynamik kann ein weiterer Preisstieg durchaus schnell Richtung 1.500 Dollar je Feinunze gehen oder in Euro gerechnet auch Richtung 1.300 Euro je Feinunze.
Aber nicht in Richtung alte Höchststände, so um die 2000 Dollar.
In Dollar gerechnet sind wir da sicher noch ein Stück von entfernt. Da waren wir im September 2011 bei 1900 gut. In anderen Währungen sind wir da schon nah dran. Beim Euro fehlen noch etwa 120 Euro. Im kanadischen Dollar sind wir schon aktuell auf dem Allzeithoch. Im australischen Dollar haben wir diese schon letzte Woche überschritten.
Also es kommt immer auf die Währung an. Aber noch eine Frage. Wir haben gehört, Facebook plant eine globale Währung, Libra. Ist Gold nicht völlig old-fashioned?
Glaube ich nicht. Die Geschichte der Bitcoins haben gezeigt, wie schwankungsanfällig die sind, dass die eine wertstabile Anlage nicht wirklich sein können.
Vielen Dank. Das war Carsten Fritsch von der Commerzbank.
Beim Gold also derzeit viel Bewegung. Frau Holz, wie sieht es denn am deutschen Aktienmarkt aus?
Der liefert das Kontrastprogramm. Da ist auf der Stelle treten angesagt. Der DAX notiert bei 12.274 Punkten. Der bevorstehende G20-Gipfel der größten Industrienationen und Schwellenländer hält Anleger da ganz klein Atem. Dort treffen sich ja US-Präsident Trump und sein chinesischer Kollege Xi. Sie wollen reden, ob sie sich einigen, das steht natürlich in den Sternen. Der andere wichtige Bremsfaktor ist US-Notenbankchef Powell. Er hält heute eine Rede und da lauscht man vor allem auf Signale, wann die Zinsen dann tatsächlich sinken sollen.
Es soll mehr Ladesäulen für Elektroautos geben. Darauf haben sich Politik und Autobranche verständigt. Sehen Sie da Reaktionen?
Also es geht auf jeden Fall vorwärts bei der E-Mobilität. Das ist die wichtigste Botschaft. Aber Anleger befinden sich da in einem Dilemma. Zum einen ist der Dieselskandal immer noch nicht beendet. Siehe die Gewinnwarnung von Daimler gestern. Zum anderen müssen die Hersteller viel, viel Geld in die E-Mobilität investieren, ohne zu wissen, ob die Kunden da auch wirklich zugreifen. BMW prescht voran, will 2 Jahre früher als geplant 25 E-Modelle auf den Markt bringen. Der erste kann gewinnen, natürlich aber auch verlieren. Also die Aktien leicht unter Druck.
Wie könnte sich ein Mietendeckel in Berlin auswirken? Die Deutsche Wohnen hat am Wochenende einen eigenen Deckel angekündigt und jetzt hat sich auch Vonovia geäußert. Das klingt aber ein bisschen anders.
Ja, Vonovia-Chef Buch ist bekannt für seine lauten Töne, für sein Selbstbewusstsein und so klingt die Botschaft auch. Der geplante Mietendeckel werde sich rächen, werde Sanierungen von Gebäuden verhindern, energetische Sanierungen, altersgerechter Umbau. Das haben auch andere schon gesagt. Buch setzt aber eins drauf. Berlin werde damit Umweltsünder Nummer 1. Finanziell sei das für Vonovia irrelevant. Er müsse seine Prognosen nicht ändern. Klingt gut, aber Anleger trauen dem Braten nicht.
Schauen wir nochmal in die USA. Da deutet sich eine milliardenschwere Übernahme im Gesundheitssektor an.
Und da geht es um sagenhafte 63 Milliarden Dollar. Das will der amerikanische Pharma-Riese AbbVie für den Botox-Hersteller Allergan auf den Tisch legen. Allergan, der Originalhersteller von Botox mit Sitz in Irland. Die Geschäfte werden in New Jersey geführt. Für Botox allein wäre das ein bisschen viel. Aber Allergan hat etwa eine riesige Produktpalette. Die Aktien schießen vor US-Börsenbeginn um 30% in die Höhe.
Dann fehlen uns noch Euro und Anleihen.
Der Euro etwas schwächer bei einem Dollar 13,80. Bei Anleihen halten sich Gewinner und Verlierer die Waage, die Rendite unverändert bei minus 0,35%.
Von der Frankfurter Börse war das Dorothee Holz und dort ist es angenehm kühl, hat sie mir verraten, was die Arbeit also erträglich macht. Anders sieht es auf Baustellen aus. Ackern bei 38 Grad und Sonnenschein. Für Beschäftigte, die draußen arbeiten, sind diese Tage besonders anstrengend. Es besteht nicht nur die Gefahr, einen Hitzeschlag zu bekommen. Beschäftigte im Freien sind auch im hohen Maße UV-Strahlen ausgesetzt. Unternehmen müssen deswegen in diesen Tagen einige Vorgaben beachten. Mischa Erhardt hat sich auf einer Baustelle in Frankfurt am Main umgesehen.
Die Baggerschaufel wühlt sich schon frühmorgens in den trockenen Boden. Es riecht nach Erde und Staub auf dieser Baustelle mitten in Frankfurt. Um 8 Uhr sind es schon 25 Grad und das Thermometer wird mit zunehmender Sonne weiter klettern. Vorarbeiter Lars Windgassen trägt wie seine 3 Kollegen auch eine Sonnenbrille und eine Schirmmütze auf dem Kopf.
Schatten versuchen, Schatten regelmäßig, Trinkpausen. Aber bei uns gilt halt keine Schlechtwetter. Also Gutwetter, hitzefrei, gibt's bei uns nicht. Landschaftsgärtner haben da halt Pech.
Windgassen und seine Männer arbeiten für die Landschaftsbaufirma Hein in Gedern. In diesem Hinterhof Frankfurts, umrahmt von mehrstöckigen Gebäuden, sollen sie die Hofanlage mit Feuerwehrzufahrt neu bauen. Dem Firmenchef in der Zentrale sei das Hitzeproblem bewusst, meint Windgassen.
Er achtet schon drauf, also zumindest ruft er an und wir kriegen auch mal ein Eis. Also so ist es schon, ja. Also er kümmert sich schon um seine Leute. Und bei extremer Hitze, jetzt heute Mittag, alle Viertelstunde versuchen wir uns mal eine Auszeit zu nehmen. Wird aber nachgearbeitet. Ist nicht so, dass wir das geschenkt bekommen. Ja, so ist das halt im Bau, ne?
Arbeitgeber sind per Arbeitsschutzgesetz dazu verpflichtet, für die Sicherheit an den Arbeitsplätzen auch im Freien zu sorgen. Dazu gehört, vorausschauend auch Hitzeperioden einzukalkulieren und demnach womöglich die Arbeiten zu organisieren und einzuteilen. Im nächsten Schritt sind Arbeitgeber dazu angehalten, auf den Baustellen etwa für ausreichend Trinkwasser zu sorgen, auf das die Beschäftigten jederzeit in ihrem unmittelbaren Arbeitsbereich zugreifen können. Da es in der Vergangenheit auf Baustellen auch schon Todesfälle durch Hitzeschläge gegeben hat, sollten die Beschäftigten auch für den Notfall vorbereitet sein. Bernhard Ahrens, Hauptabteilungsleiter der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft BG Bau.
Es ist auch im Vorfeld dann zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich, die Arbeiten zu unterbrechen, dass man also das auch ins Auge fasst. Und was kann man tun, wenn also jetzt beim Auftreten von Hitzeerkrankungssymptomen dort dann auch möglicherweise Erste-Hilfemaßnahmen zu leisten sind oder die Rettungskette in Gang gesetzt werden muss. Das sind Dinge, die man im Vorfeld natürlich auch schon in Erwägung ziehen muss.
Ein wesentliches Problem bei der Arbeit im Freien sind natürlich die UV-Strahlen, die Krebs verursachen können. Deswegen ist trotz der Hitze Kleidung wichtig und natürlich Sonnenschutzmittel. Auch das Anbringen von Sonnensegeln, Zeltdächern oder Sonnenschirmen gehört zu den möglichen Maßnahmen, die Firmen in Erwägung ziehen sollten, um ihre Beschäftigten besser zu schützen. Wichtig vor allem ist aber natürlich, dass die Beschäftigten Bescheid wissen und so vor Ort geeignete Maßnahmen treffen können.
Also nicht nur die Unternehmerinnen und Unternehmer auf ihre Verpflichtung hinzuweisen, sondern hier besteht die Herausforderung meines Erachtens in erster Linie darin, die Beschäftigten auch zu sensibilisieren. Hier gilt es natürlich, ich sag mal, Gesundheitskompetenz zu entwickeln, letztendlich auch die Menschen zu erreichen und auch für die Gefährdungen zu sensibilisieren.
Lars Windgassen und seine Leute auf der Baustelle in Frankfurt haben sich bereits Gedanken über die Hitze gemacht. Sie fangen beispielsweise morgens eine halbe Stunde früher an, um trotz der Hitze auf der Baustelle im Plan zu bleiben. Und sie haben auch noch andere kleine Tipps und Tricks zur Hand.
Also kleinere, eigentlich leichtere Mahlzeiten, viel Wasser. Viel Wasser, vielleicht mal die Handgelenke runterkühlen. Wer kann die Füße in Eimer stellen? Ja? Kopf kühlen, Hut auf am besten oder Kappe tragen, schützt ein bisschen vom Sonnenstich. Garantie ist es natürlich keine. Dann sieht man ja, ich habe eine dunkle Haut und ich bin eigentlich schon ein bisschen heller.
Die Hitze macht vor allem all jenen zu schaffen, die draußen arbeiten. Und auch die Natur kämpft mit den hohen Temperaturen. Vor allem im Norden und Osten Deutschlands gibt es auch in diesem Jahr wieder außergewöhnliche Dürren. Eine enorme Herausforderung für die Landwirtschaft. In Brandenburg testen Wissenschaftler auf einem Feld, was trotzdem gut wächst, auch bei der Hitze. Und dieses Testfeld hat sich der Grünpolitiker Anton Hofreiter angeschaut, begleitet von Andreas Reuter.
Hitzewelle in Brandenburg. Östlich von Berlin zur polnischen Grenze ist es nicht mehr weit. Es ist noch nicht 11 Uhr vormittags, aber es geht schon auf die 30 Grad zu. Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen, stapft über den Acker und schwitzt. Auf diesem Feld aber ist von Dürre noch keine Spur.
Also die Sojabohnen schauen gar nicht schlecht aus.
Die stehen gut aus, die sind hier ökologisch bewirtschaftet. Nee. Hier ist kein
Herbizid. Auf ihrem Versuchsfeld testen die Wissenschaftler des Leibniz-Zentrums für Agrarlandforschung, kurz ZALF, was wächst gut unter den neuen klimatischen Verhältnissen hier in Brandenburg. Allerdings einfach nur Sojabohnen anpflanzen, weil die gut mit Trockenheit zurechtkämen, das allein kann es auch nicht sein, sagt der wissenschaftliche Direktor Frank Ebert.
Trockenstress, zum einen tritt er nicht jedes Jahr auf und dann tritt er auch nicht jedes Jahr zur gleichen Zeit auf. Wenn er auftritt, das macht es komplex.
Denn Klimawandel, das heißt nicht unbedingt, es wird halt immer wärmer und trockener. Es heißt vor allem, das Wetter wird immer unberechenbarer und extremer. Wer da noch auf große Monokulturen und vorwiegend nur eine Pflanze setzt, für den steigt das Risiko eines Ernteausfalls, wenn das Wetter Kapriolen schlägt. Für Anton Hofreiter jedenfalls bestätigt sich auf seiner Exkursion die Erkenntnis,
dass die Ideen Diversifizierung, Risikostreuung, unterschiedlichste Feldfrüchte anbauen, den Humusgehalt erhöhen, dass das durchaus die richtigen Ideen sind.
15 Kilometer weiter in Beerfelde hat Johannes Gerdes diesen Weg schon eingeschlagen. Er stellt seinen Hof gerade auf Biolandwirtschaft um, weil er möchte,
dass man von diesem Dogma wegkommt, alles noch größer, noch stärker, noch schwerere Maschinen. Also dass man wieder mit dem Segen der Technik dann dahin kommt, dass man kleinparzelliert wirtschaftet.
Da meint der Biobauer die Forschung am ZALF an kleinen automatisierten Landwirtschaftsrobotern mit Sensoren, feiner GPS-Steuerung, Monitoring in Echtzeit. Für kleinteilige Flächen eben. Noch ein Stück weiter auf dem konventionellen Betrieb Agrar Müncheberg hat auch längst digitale Technik Einzug gehalten. Da wird Gülle nicht einfach auf dem Feld versprüht, sondern gewissermaßen in den Boden injiziert, punktgenau unter die Setzlinge. So gelangt kein klimaschädliches Lachgas in die Atmosphäre wie bei der normalen Gülledüngung.
So ist eigentlich unsere Idee, dass wir im Prinzip ohne Emissionen die Gülle im Boden kriegen und Wasser sparen dabei,
sagt Kai Lindner von Agrar Müncheberg. Hofreiter nickt wohlwollend und lässt öfter mal durchblicken, dass er sehr wohl was von der Sache verstehe.
Also ich bin Biologe. Ja,
läuft sich da also einer warm für ein künftiges grünes Landwirtschaftsministerium? Nein, davon will Hofreiter nichts hören. Die Klimakrise radikalisiere sich momentan massiv, sagt Hofreiter. Das zwinge jetzt einfach zum Handeln.
Aus Brandenburg war das Andreas Reuter. Rasierklingen oder auch Pullover. Im Einzelhandel wird jeden Tag geklaut. Und das ist keine Kleinigkeit, denn in Summe sind es Waren mit einem Milliardenwert pro Jahr. Das zeigt eine Studie. Wo besonders geklaut wird und was wegkommt, Jörg Marksteiner weiß mehr.
Es wird gestohlen, was nicht niet- und nagelfest ist, heißt es in der Studie. An jedem Öffnungstag verschwindet Ware im Wert von mehr als 12 Millionen Euro aus den Läden. Die größten Schäden verzeichnen Supermärkte, gefolgt von Bekleidungsläden, Baumärkten und Drogerien. Dabei greifen nicht nur Kunden zu. In jedem dritten Fall sind es auch unehrliche Mitarbeiter, Lieferanten und Servicekräfte, die Ware mitgehen lassen. Insgesamt betrug der Schaden des Einzelhandels durch Ladendiebstähle 3,7 Milliarden Euro. Dem Staat gingen dadurch 560 Millionen Euro an Mehrwertsteuer verloren. Besonders hoch sind die Schadensfälle, wenn organisierte, professionelle Banden zuschlagen. Die mit Tricks arbeiten, Verpackungen aufbrechen, Vitrinen einschlagen und gezielt teure Artikel ins Visier nehmen. Solche Fälle haben deutlich zugenommen, heißt es in der Studie, an der sich 95 Firmen mit über 22.000 Geschäften beteiligt haben. Insgesamt werden am häufigsten Artikel gestohlen, die klein und teuer sind und sich außerdem schnell und gut weiterverkaufen lassen. Parfüm etwa, Alkohol, Videospiele oder Smartphones, aber auch Markenkleidung und Schuhe. Zum Schaden aller ehrlichen Kunden, denn die Verluste werden von den Händlern in der Regel in die Preise einkalkuliert. Denn anders als bei Einbrüchen sind Geschäfte gegen Ladendiebstahl üblicherweise nicht versichert.
Jörg Marksteiner war das und wir bleiben noch beim Einzelhandel. Der tschechische Milliardär Kretinsky will die Großhandelskette Metro übernehmen. Doch das Angebot seiner Investmentgesellschaft, das lehnt der Metro-Vorstand ab. Und das ist jetzt ein Thema in unserer Wirtschaftspresseschau, in der das Übernahmeangebot etwas anders bewertet wird.
Die Süddeutsche Zeitung findet, wenn er sich wirklich des Problemfalls Metro annehmen will, verdient Kretinsky eine Chance. Soll er es doch versuchen, dieses Krisenunternehmen wieder flott zu machen. Aus Arroganz und Borniertheit reflexhaft abzuwinken wäre falsch. Metro ist Opfer von Fehlentscheidungen und mangelndem unternehmerischem Ehrgeiz auf Gesellschafterseite. Es ist das Verschulden einer untätigen, ideenlosen Erbengeneration, dass der Konzern wie ein gelähmter Riese da niederliegt. Die entscheidende Frage ist, was Kretinsky mit Metro vorhat, betont die Börsenzeitung. Klar ist, dass der Investor auf die operative Kontrolle pocht. Ob damit auch zusätzliche Investitionsmittel verbunden wären, erscheint angesichts des Kaufpreises unwahrscheinlich. Richtig ist, dass Metro seit Jahren unter den drei Großaktionären leidet, deren Interesse sich weitgehend auf den Anteils- und damit Machterhalt beschränkte. Umgekehrt hatte der Vorstand recht freie Hand. Mit Kretinsky würden diese Zeiten zweifelsohne der Vergangenheit angehören. Wenn Kretinsky zum Zuge käme, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung, und die bei Haniel verbliebene Metro-Beteiligung von zuletzt noch gut 15% übernimmt, dann hätte der scheidende Haniel-Chef Gemko ein wichtiges Ziel erreicht. Nämlich den Ausstieg aus einem Klumpenrisiko, welches das mehr als 260 Jahre alte Traditionshaus temporär in ernste Bedrängnis gebracht hat. Die Abhängigkeit von Wohl und Wehe des Düsseldorfer Handelsriesen wurde zu groß für ein Unternehmen, das sich heute lieber auf kleinere, nicht börsennotierte Unternehmen mit hohem Potenzial in Nischen stützt. Dem gestrigen Autogipfel im Kanzleramt widmet sich die neue Osnabrücker Zeitung. Sie sieht die deutschen Autobauer in der Klemme. Eingezwängt zwischen den CO2-Grenzwerten der EU und dem Kaufverhalten der Kunden sind sie gezwungen, die Grenzen des technisch und wirtschaftlich Machbaren weit zu verschieben. Immerhin haben Industrie und Spitzenpolitik den Ernst der Lage erkannt, wie der Gipfel zeigt. Der Hype um die Elektromobilität findet bisher ausschließlich in den Medien und in den Werbeprospekten statt. Die Hersteller müssen einen Weg finden, E-Autos zu bauen, die sich auch verkaufen. Und die Politik, die sie in diese Lage gebracht hat, sollte sie dabei unterstützen.
Und das war die Wirtschaftspresseschau mit einer Stimme zum sogenannten Autogipfel gestern Abend in Berlin. Nach dem Eurofighter-Absturz fragen wir, wie gefährdet ist die Testregion in Mecklenburg-Vorpommern? Und zwar um 14:50 in Deutschland heute nach den Nachrichten dann mit Ute Meier. Das war Wirtschaft am Mittag mit Sina Fröndrich. Mehr Wirtschaft um 17:05 Uhr. Und dann blicken wir auf nachhaltige Geldanlagen. Welche sind das und wie erkennt man sie?